Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin so tief abgesunken in die tiefsten Zustände der Meditation, dass ich kaum mich noch in der Lage sehe, diesen Vortrag zu halten. Das Tolle an der Meditation ist, dass es dann einen Switch gibt, den dreht man um und dann ist man wieder voll und ganz da. Ich freue mich, dass Sie alle wieder da sind, dass Sie mich anstrahlen, das tut meiner Eitelkeit gut. Und dann will ich gleich mal mit dem Thema beginnen. Also vom Luminosen zur Faktizität. Wie geht das überhaupt zusammen? Auf der einen Seite die Welt der Meditation, auf der anderen Seite die Welt eben der Wissenschaft, auf der einen Seite die Suche nach Erleuchtung, auf der anderen Seite das Quantifizieren, das Abwägen, empirische Evidenzsuche. Gibt es da irgendwie auf der Seite der Meditation so Schlupflöcher in die Weltvergessenheit hinein? Oder die Wissenschaft, kann die sich dann vielleicht kundtun, indem sie entmythologisiert? Wie geht das eigentlich zusammen? Primär würde ich sagen, sowas geht eigentlich von den Disziplinen her nicht zusammen. Die Wissenschaft ist da etwas kecker. Stellen Sie sich vor, wir würden in den Vatikan einziehen und dem Papst sagen, wir würden jetzt mal seine Unfehlbarkeit mit einem Lügendetektor untersuchen. Das wäre doch sehr unschicklich. Also sowas macht man nicht. Auch könnten wir möglicherweise als Wissenschaftler als Invasoren empfunden werden in Lebensbereichen, in denen es normalerweise um andere Dinge geht, als um das, was man vielleicht wissenschaftlich ergründen kann. Was wir hier wollen, ist erstmal eine Bestandsaufnahme und die Entwicklung und Diskussion von Zukunftsperspektiven. Die Wissenschaft wagt sich in der Tat also an dieses heikle Thema heran, da meines Erachtens der Weg in die Stille mittlerweile hoffähig geworden ist. Und warum können diese beiden Disziplinen dann doch in irgendeiner Weise zusammenfinden? Dafür habe ich eine sehr, sehr einfache Antwort gefunden. Das ist die Möglichkeit, aus diesen lebenskundlichen, Lebenserfahrungsmöglichkeiten eben Dinge herauszulösen, die biologienahe sind, die verhaltensnahe sind, also Verhaltensvorschriften, mit denen man möglicherweise etwas anfangen kann. Es sind praktische Verfahrensvorschriften. Also es geht keinesfalls irgendwie um Esoterik, sondern eben um Dinge, die offensichtlich also einen ganz klaren Sitz im Leben haben. Und Meditation gehört heute, und daran sehen Sie das schon, wie dieser Bereich apperzipiert wird, gehört heute zum methodischen Repertoire der Bewusstseinsforschung. So viel zur Einleitung. Ich will Ihnen das dann ganz kurz erläutern. Ich zeige Ihnen ganz kurz, welche Formen von Meditation und welche Methoden es gibt. Dann ein ganz kurzer Abriss der Meditationsforschung, der ich also selber miterleben durfte, was da abgelaufen ist. Und da geht es um die Effekte der Meditation. Das kann ich nur ganz kurz machen. Herr Tobias Esch wird das also von der medizinischen und psychologischen Seite her wesentlich besser und elaborierter vorstellen können. Und dann einige Wanderungen hinein in das große Thema Meditation und Gehirn, das große Thema in der Gegenwart. Und dann möchte ich mich spezifizieren, so einige Forschungsfelder herausgreifen, Aufmerksamkeit, Emotionen. Am Schluss noch etwas sagen, eben zur Verbindung zwischen Meditation und Bewusstseinsforschung. Formen und Methoden der Meditation, hier ganz kurz ein Überblick, ich hoffe, man kann das sehen, die Kontraste sind scharf genug. Es gibt zwei Formen von Meditationen, einmal mit Bewegung und einmal ohne Bewegung. Auf die Mitbewegung werde ich hier nicht eingehen, Tai Chi, Qigong, Drehtanz, Gehmeditation und so weiter. Dann ohne Meditation, da gibt es verschiedene Traditionen, einmal die buddhistische Tradition, die Yoga-Tradition und natürlich auch die christliche Tradition. Hier zur buddhistischen Tradition, da gehören die Achtsamkeit-Meditationsformen, die also hier eine ganz zentrale Position in unserem Kongress haben, Sasen zum Beispiel. Dann aus der Yoga-Tradition stammen eben Konzentrationsübungen und dann die sehr bekannte transzendentale Meditation. Da gibt es noch verschiedene andere Formen. Ich nenne hier nur einige Beispiele, dass Sie es ungefähr vorstellen können, was man darunter versteht, wenn man von Meditation spricht. Natürlich gibt es auch eine christliche Tradition, die sehr, sehr verschieden ist von der fernöstlichen. Da gibt es also die ignatianischen Exerzitien, die 30-tägigen Exerzitien, dann das Herzensgebet, das in der Ostkirche sehr intensiv praktiziert wird. Also hier haben Sie mal einen Überblick über verschiedene Verfahren. Ich will da nicht im Einzelnen also auf die Verfahren eingehen, sondern Ihnen ganz kurz hier einen Überblick geben über die Meditationsobjekte, die sind natürlich sehr verschiedenartig, die können also eine externe Quelle sein, die können eine interne Quelle sein, visueller Reiz, akustische, also die Fixation der Aufmerksamkeit auf irgendetwas, auf einen Stein, auf eine Flamme, auf eine Vase, auf das Bild des Buddha, oder es können akustische Reize sein, irgendwie, dass man einen Gong hört oder dass man einen einförmigen Klangkörper wahrnimmt. Dann auf der anderen Seite intern, wären dann also ganz bestimmte Wortfolgen, eben in Form von Mantren. Dann kommen die viszeralen Reize, die da bei der Vipassana-Meditation, wie ich noch zeigen werde, eine entscheidende Rolle spielt, die Konzentration auf die Atmung, auf den Herzschlag oder eben auf ganz spontane Leibempfindungen, wenn man eben mit seiner Aufmerksamkeit durch den ganzen Körper hindurchfährt, vom Scheitel bis zur Sohle und versucht da eben wahrzunehmen, was im Augenblick im Körper abläuft. Und dann gibt es natürlich auch noch die mentalen Prozesse. Das Koan kennen Sie wahrscheinlich, die Konzentration auf ein nicht lösbares Rätsel. Mit diesem Bild will ich verdeutlichen, dass man diese Dinge, so einfach sie klingen mögen, nicht einfach mal so macht. Ja. Töpfern und Meditation am Wochenende in der Volkshochschule, das ist ein bisschen zu wenig. Normalerweise sind das Anstrengungen, die das ganze Leben in Anspruch nehmen und man das ganze Leben lang dran arbeiten muss, also um eben in diese Zustände eben der besonderen Erfahrung hineinzukommen. Nun, jetzt will ich Ihnen einen ganz kurzen Abriss geben der Meditationsforschung. Es gibt so in den 60er Jahren hier und da mal einige Untersuchungen in Indien mit Yogis, die behauptet haben, ihr Herz zum Stillstand bringen zu können. Das haben natürlich die Kardiologen sofort also ihr EKG eingepackt und sind nach Indien gefahren. Andere sind dann nach Japan, um Zen-Mönche zu untersuchen. Damals gab es dann schon so etwas transportablere EEG-Geräte. Darauf will ich nicht eingehen. Die eigentliche Zeit, das Wetterleuchten am Horizont der Wissenschaft, das passierte in den 70er Jahren. Stellen Sie sich vor, das war die Zeit, wo die Blumenmädchen in Kalifornien auf den Straßen rumtanzten, eben die LSD-Räusche an der Tagesordnung gewesen sind. Man hat plötzlich entdeckt, dass man das sogenannte autonome Nervensystem willentlich beeinflussen kann. Dann ist das Biofeedback erfunden worden und es ging in der Psychologie und auch in der Verhaltenstherapie um die Selbstkontrolle. Das waren die sogenannten Roaring 70s. Da ging es nun in der Tat zur Sache und plötzlich tauchte da also auch ein Verfahren auf, ein weltumspannendes Remedium für die zivilisatorischen Verkrüppelungen, und das war dann die transzendentale Meditation. Und die transzendentalen Meditationsvertreter, die haben das dann auch wirklich verstanden, eben ihre Idee unter die Menschen zu bringen. Was haben die gemacht? Die haben... Gerne mache ich. Schön, dass Sie sagen. Danke. Ich mache es ein bisschen langsamer. Also man hat Personen in eben ein physiologisches Labor gebeten und dann eben untersucht. Und dann kamen plötzlich solche Kurven heraus. Also, einmal sehen Sie hier oben, also es wäre praktisch der Sauerstoffverbrauch. Hier oben zum Beispiel im Schlaf, der geht dann runter, und dann oben sehen Sie den Sauerstoffverbrauch in der Hypnose. Und was dann das Auffällige und Besondere eben war, war, dass der Sauerstoffverbrauch ganz massiv während der Meditation reduziert ist. Und diese Bilder, die hingen dann praktisch an allen Bauzäunen von Universitätsstädten. Die waren immer, hatten einen schönen hellblauen Hintergrund, ja, und wir gingen dann vorbei, hatten gerade ein kleines psychophysiologisches Labor aufgebaut und sahen dann, was da alles passiert. Die Blutlaktate gehen runter. Zu damaligen Zeiten, in den 70er Jahren, hat man die Behauptung aufgestellt, die Ängste, die die Menschen haben, hängen mit erhöhten Laktatspiegeln in Zusammenhang. Und hier haben wir ein Verfahren. Hier, durch die Reduzierung der Laktatspiegel, reduzieren wir natürlich auch die Ängste. Dann der Hautwiderstand, ein Zeichen für die Aufregung. Der Hautwiderstand nimmt zu, immer dann, wenn die Leute meditieren. Das sind also praktisch hier immer diese Mittelbereiche, da geht das nach oben und da hinten geht das dann wieder herunter. Und das waren dann eigentlich jetzt so Hinweise auf eben interessante Ereignisse, und das hat den Maharishi Mahesh Yogi, der eben dies eingeführt hat, diese Technik, transzendentale Meditation im Westen, Der hat sich an einer gewissen Popularität erfreut und er ist dann natürlich von den Beatles eingeladen worden und er macht einen offensichtlich sehr vergnügten Eindruck. Was hat man uns damals versprochen? Man hat uns versprochen, man erreicht mit der transzendentalen Meditation einen vierten Bewusstseinszustand. Der erste Bewusstseinszustand Wachheit, der zweite Schlaf und der dritte Traum- oder Tiefschlaf. Und der vierte, das ist praktisch der regulierende, übergeordnete Bewusstseinszustand. Und was haben wir gemacht? Jetzt muss ich es wirklich so sagen, wir haben meditiert auf Teufel komm raus, um eben in diesen vierten Bewusstseinszustand zu kommen. Und merkwürdigerweise, Om Mani Padme Hum, der kam nicht. Wir kamen nicht in diesen sonderbaren vierten Bewusstseinszustand. Wir haben uns da sehr viel davon versprochen, aber daraus ist leider nichts geworden. Nun, wie ging die Forschung weiter? Wenn jemand in der Wissenschaft keine Ideen hat, aber noch mitreden will, dann gibt er Sammelwerke heraus. Das wäre zum Beispiel hier so eine Publikation, ich kann die mal vielleicht ein bisschen größer machen, so, wenn Sie oben sehen, Biofeedback and Self-Control. Also es ging immer um die Selbstkontrolle. Das waren die jährlich erscheinenden Readers, in denen diese ganzen Arbeiten zusammengefasst waren. Dann kam etwa 1984 ein interessantes Werk heraus von Shapiro und von Walsh. Das sind eigentlich die Perspektiven, die sich in der Zwischenzeit über Meditation also entwickelt haben. Da wurden eigentlich nur irgendwelche Arbeiten zusammengefasst. Dann das nächste Werk, das ist eigentlich als wissenschaftliche Leistung zu betrachten. Da haben renommierte Experten ihre Meinung zur Meditation und den währenddessen ablaufenden Prozessen hier verfasst. Das hier ist mir eine annotierte Biografie und Herr Professor Engel, der hat einen galaktischen Rundumschlag gemacht, also alles, was es eben also zur Meditation zum damaligen Zeitpunkt gab, hat er hier in diesen beiden Volumina zusammengefasst. Wie sieht es aus mit der Entwicklung der Forschung überhaupt? Und da sieht man ganz klar, da gibt es verschiedene Phasen. Wir haben einmal diese Frühphase hier, dann kommt die erste Blütezeit, das wäre also praktisch in den 70er Jahren, bis hier zu Ende der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre und dann stabilisiert sich eigentlich so die ganze Produktion. Da ist nicht sehr viel passiert. Ein paar gute Arbeiten waren dabei, aber die hat man dann vergessen. Auch die, die früher die Forschung gemacht haben, die sind in bessere Positionen an Universitäten gekommen, die haben sich damit nicht mehr beschäftigt. Und jetzt interessanterweise hier, ich kann leider es hier nicht anzeigen, ab 2000, da geht es exponentiell nach oben. Also praktisch 60% etwa der Arbeiten zur Meditation sind jetzt in den letzten 10 Jahren erschienen. Das sind ungefähr 1400 Arbeiten. Also es wurde allmählich Zeit, ja, dass wir diesen Kongress hier veranstalten, denn offensichtlich scheint diese Kurve ja sich noch nicht beruhigen zu wollen. Die Effekte der Meditation. Ganz kurz hier etwas zum Gang der Meditation. Man hat natürlich angefangen erstmal mit der peripheren Physiologie. Also man hat EKG gemessen. Ah, das ist gut, wunderbar, Dankeschön. So, das müsste jetzt eigentlich gehen. Oh, das ist ein bisschen geht's, gell? Ja. Na. Also, da sehen Sie einfach einen nackten Mann und der hat Elektroden drauf und das waren einfach die Geräte, die man früher hatte, die hat man dem da hingepappt und dann hat man Blutdruck gemessen und das EKG gemessen, elektrodermalen Aktivitäten, so fing man an. Ja, in der Peripherie, weil man noch keine besseren Geräte hatte. Und da wird es dann schon ein bisschen elaboriert, da kommt schon das EEG dran und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, das arbeitende Gehirn zu beobachten und eben herauszubekommen, was passiert bei ganz bestimmten meditativen Zuständen. So lief die ganze Geschichte eigentlich, also mehr von der Peripherie, also hin, also zum Gehirn. Und jetzt bleibe ich mal bei diesem peripher-physiologischen Ansatz. Das war ein ganz wichtiges Buch hier, das möchte ich wegen der Historie doch nicht unerwähnt lassen, The Relaxation Response, die Entspannungsreaktion von Herbert Benson. In der damaligen Zeit, in den 70er Jahren, stand dieses Buch in jedem Supermarkt. Also Cornflakes und Benson, ja, das konnten sie einfach bestellen, haben sie zuhauf, also mit in die Tüte bekommen. Und dann fing Amerika an zu meditieren und sich zu entspannen. Und es ging um die Relaxation Response. Und was ist das? Das haben wir natürlich auch hin und her untersucht. Da weiß man mittlerweile ganz genau, um was es sich da handelt. Also, das ist offensichtlich ein Effekt, den verschiedene Methoden erzeugen können. Wie zum Beispiel das Ihnen wahrscheinlich bekannte autogene Training, haben wir die progressive Muskelentspannung, Biofeedback und natürlich auch die Meditationsverfahren. Also die wurden gesehen in der damaligen Zeit eben auch als eine sehr interessante, sehr mental orientierte Methode, eben eine Entspannungsreaktion zu erzeugen. Was ist eine Entspannungsreaktion? Was macht die langfristig? Sie vermindert den sympathoadrenergen Erregungszustand. Also das sind nicht mehr so rasch auf 180 Hochschnellen. Und es gibt auch, wie man dann weiß, eine ZNS-Modulation. Über diese Dinge wird dann Herr Tobias Esch noch genauer Ihnen was erzählen. Aber ganz kurz hier, was passiert da eigentlich physiologisch? Und das wurde dann auch immer wieder festgestellt, also bei Meditation, der Muskeltonus nimmt ab, die Atemfrequenz nimmt ab, ein ganz zentraler Effekt. Dann der Cortisolspiegel nehmen ab, dann die Hautdurchblutung verändert sich, es kommt zu einer Vasodilatation, die EEG-Wellen synchronisieren sich auf der psychologischen Seite, haben wir dann sowas wie eine Affektdämpfung, aber auch eine mentale Frische und die Wahrnehmungsschwellen erhöhen sich. So, das sind eigentlich jetzt so die bekannten Reaktionen, die immer und immer wieder in den Publikationen also auftauchten und von denen berichtet wurde. Dann wurde es sehr interessant, dann wurden diese Verfahren natürlich dann sofort auch in den klinischen Bereich implementiert. Carrington hat versucht, die Meditation so ein bisschen, die transzendentale Meditation aus dem kultischen, rituellen Bereich herauszuholen. Sie hat sich nicht mehr so recht durchgesetzt, aber eine Form, die sich in der Tat also ganz massiv jetzt in der letzten Zeit hier etabliert hat, das ist die Mindfulness-Based Stress Reduction Methode von Kabat-Zinn. Darüber wird auch hier noch ganz intensiv gesprochen werden. Es gibt 4 Referate am Samstagvormittag von Peter Malinowski, von Herrn Götz Mundle, von Stefan Schmidt und von Harald Wallach. Also das wird morgen Vormittag wird das ein Hauptthema sein. Und weshalb das so ein Thema werden kann, das sehen Sie jetzt hier an dieser rasanten Entwicklung der Publikation auch wieder. Um die Jahrtausendwende schnellen eben jetzt diese Aktivitäten, diese wissenschaftlichen Aktivitäten nach oben. Nun, ganz kurz, ich will es einfach nur der Vollständigkeit halber hier nennen. Herr Tobias Esch wird Ihnen das alles im Einzelnen dann noch erläutern. Wenn wir so in diese großen Sammelwerke hineinschauen und uns die Zeit betrachten von 72 bis 97, dann sehen wir, es gibt somatische und kognitive Veränderungen. Einmal der Muskeltonus haben wir schon erwähnt, Änderung der Atmung, immunologische Reaktionen, Veränderung in den Hormonen, Neurotransmittern, die elektrokortikale Aktivität verändert sich. Dann im kognitiven Bereich, da gibt es auch sehr viele Untersuchungen eben zur Aufmerksamkeit, zur Konzentration, zum Gedächtnis, zur Kreativität und zur Empathie. Und es gibt auch Veränderungen bei mehr oder weniger habituellen Persönlichkeitsmerkmalen wie beim Ausmaß des Neurotizismus. Das sind so die Bereiche, in denen man positive Effekte also festgestellt hat und von denen also in diesen eben schon genannten Werken hier gesprochen wurde. Und dann gibt es einige Beispiele hier, ich will es einfach nur antönen, damit Sie ungefähr wissen, also worüber wir uns in den nächsten Stunden und nächsten Tag unterhalten werden. Es gibt jetzt hier eben auch klinische Effekte, somatisch eben ganz klar im Blutdruck. Der Blutdruck lässt sich durch Meditationsverfahren senken. Schmerzen können reduziert werden, Schlafstörungen werden gemildert und vor allen Dingen stressbedingte Erkrankungen lassen sich hier relativ günstig beeinflussen, auch Tumorerkrankungen. Auf der kognitiven Seite haben wir es dann mit Verbesserungen im Bereich der Angststörung zu tun. Bei Substanzabhängigkeiten kann die Meditation günstige Effekte setzen und ebenso bei depressiven Verstimmungen, die Lebensqualität verändert sich und man kann jetzt eben Meditation auch als Unterstützung einer allgemeinen Psychotherapie ansehen. So, das sind mal die Effekte, über die will ich im Detail also jetzt hier nicht sprechen, sondern einfach hier mal weitermachen. Und zwar geht es ja also um die Tiefe auch der Meditationserfahrung. Es gibt ja nicht einfach den meditativen Zustand, sondern eben Sie kommen in verschiedene Zustände hinein. Und Herr Piron hat hier sehr viele Personen untersucht, die Erfahrung mit Meditation hatten, die Meditationslehrer waren. Und da kamen eben diese tiefen Bereiche heraus. Also einmal der Anfangsbereich, der sehr, sehr kritisch ist. Man ist unruhig, langweilig, man kommt nicht richtig mit der Methode zurecht, aber dann kommt so etwas wie dieses ubiquitäre Entspannungsphänomen zustande. Man fühlt sich wohl, man ist in einem ausgeglichenen Zustand. Und das kann dann weitergehen hinein in den Bereich der Achtsamkeit, in den Bereich der Gleichmut. Und die weiteren tiefen Bereiche, die sind jetzt klassifiziert worden als essentielle Qualitäten, wie zum Beispiel Selbstakzeptanz, Demut, Klarheit, Verbundenheit. Und dann, wenn es noch tiefer hineingeht in diese Zustände, eben die Nicht-Dualität, so etwas wie die Ich-Auflösung. Ich werde später noch ein paar Worte dazu sagen. Das sind so die Phänomenbereiche. Ich möchte aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es auch ein paar unangenehme Nebeneffekte von Meditation also geben kann. Also wenn eben der Gleichmut in Gleichgültigkeit ausartet, was hier in dieser Untersuchung von Otis festgestellt wurde, an Personen, die anderthalb Jahre lang transzendentale Meditation geübt haben, 111 Personen waren das, da sehen Sie die Prozentzahlen. Also die sind nicht sehr hoch. Aber was immer wieder auffällt, ist dann doch, sagen wir, dass im antisozialen Bereich sich irgendwas breit machen kann. Oder aber auch bei den Ängsten, dass Leute, die doch vielleicht ein bisschen ängstlich sind, dass die überfallen werden von irgendwelchen Inhalten, Erlebnissen aus ihrem Unbewussten. Sowas kann dann auch eine kathartische Wirkung haben, aber damit muss auch gerechnet werden, die Meditation läuft nicht immer gleichmäßig dahin, sondern da gibt es auch sehr, sehr kritische oder es kann sehr kritische Momente geben, die dann in motorische Unruhe einmünden, die zu Spannungsgefühlen führen oder dann zu allgemeinen Zerstreutheit. Im Allgemeinen gilt, dass Meditation relativ risikoarm ist und ich würde sagen sogar sehr risikoarm. Ganz einfach auch deswegen, wenn man nicht mehr mag, wenn es nicht mehr weitergeht, dann hört man eben auf. Dann kann man das Risiko auch wieder auf null runterfahren. Ich komme zum nächsten Kapitel, Meditation und Gehirn. Hier kann ich mich nur wieder auf einige wenige Aspekte hier konzentrieren. Und zwar auf die Aufmerksamkeit und die Emotionsregulation. Eben wieder hier dieser Gang von der peripheren Physiologie, also hin zum Gehirn. Und so sieht es auch wieder hier mit den Publikationen aus, also seit diese neuen Techniken zuhanden sind, eben wie die funktionelle Kernspintomographie, eben die bildgebenden Verfahren und auch elaboriertere EEG-Techniken, nahm jetzt natürlich die Publikationsmenge ganz deutlich zu. Und da sind wir doch, muss ich sagen, in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren, also gescheiter geworden und rapide gescheiter geworden im Vergleich zu den 40 Jahren vorher. Sie werden es dann in anderen Referaten dieses Kongresses dann nochmal wieder in einer anderen Weise dokumentiert bekommen. Wenn wir ins Gehirn hineinschauen, dann gibt es wieder zwei Kategorien von Meditation oder diese Formen von Meditation werden bevorzugt. Ich habe es hier so ein bisschen aufgegliedert, diese Folie stammt von Uli Ott, ich danke ihm sehr dafür, ich habe es einfach abgeschrieben. Also einmal die sogenannte aufmerksamkeitsfokussierte Meditation und die distanziert beobachtende Meditation. Also Sie achten auf ein Meditationsobjekt, am Anfang hatte ich Ihnen so einige genannt. Was ablenken könnte, wird ausgeblendet. Wenn irgendwie eine Ablenkung passiert ist, dann sind Sie in der Lage, sofort wieder zurückzukehren, eben zum Fokus Ihrer, zum Fokus Ihres Objekts. Oder aber Sie haben keinen auf ein Objekt direkt ausgerichteten Fokus, sondern es ist eine eher nicht reaktive Beobachtung dessen, was in Ihrem Körper also abläuft. Sie lassen das einfach kommen und gehen, Sie leben, wie man das so schön ausdrückt, im Hier und Jetzt. Und wenn irgendwelche Emotionen, die ja sehr volatil sein können, die lassen Sie einfach kommen und lassen Sie wieder vergehen. Normalerweise haben wir eine andere Attitüde Emotionen gegenüber. Ich werde es nachher noch ganz kurz erwähnen. Aber das sind so die zwei Kategorien von Meditation, die man jetzt sehr häufig anwendet, wenn es um Veränderungen des Bewusstseins geht. Die Vipassana-Meditation, ganz kurz, viele von Ihnen werden die kennen. Man achtet auf das Ein- und Ausströmen des Atems am Eingang der Nasenlöcher oder macht den sogenannten Bodyscan. Man geht also mit der Aufmerksamkeit durch den ganzen Körper von der Sohle, von der Scheitel eben bis zur Sohle. So, jetzt komme ich auf zwei diese Bereiche zu sprechen. Einmal auf die Aufmerksamkeitsmodulation und die Emotionsregulation. Das wäre einmal so zu bebildern. Sie orientieren sich wirklich auf einen ganz sehr umschränkten, sehr feinen, klar umrissenen Fokus oder aber Sie machen einfach ihre Brennweite etwas weiter auf und haben dann eben einen weiten Fokus. Und jetzt will ich Ihnen ein Beispiel bringen, um Ihnen zu verdeutlichen, was da nun eigentlich durch die Meditation passiert. Wir gehen jetzt hinein in den Bereich der allgemeinen Psychologie. Da sind da verschiedene Methoden entwickelt worden, wie man Aufmerksamkeitsprozesse untersuchen kann. Moment, ich habe da hab ihn. Das ist das sogenannte, wie es da oben steht, Attentional Blink. Was ist das? Das ist eine kurzfristige Veränderung und Ausblendung der Aufmerksamkeit, wie ein Blinzeln, das heißt der Blink. Ja. Also die Aufmerksamkeit ist da, aber kurzfristig ist die mal weg, ist sie ausgeschaltet. Und das untersucht man so, dass man den Leuten in rascher Folge, mit Abständen von 0,1 Sekunden, irgendwelche Buchstaben zeigt. So läuft es dahin. Dazwischen ist irgendwo eingeblendet eine Ziffer, die müssen sie erkennen. Und dann geht es wieder, da kommen die Buchstaben, wieder kommt die zweite Ziffer. Dann wieder die Buchstaben. Es geht in der Tat so schnell, ja, dass sie eigentlich nicht so richtig in der Lage sind, hier damit fertig zu werden, was da eigentlich abläuft. So, und jetzt gibt es den Zeitabstand zwischen dieser ersten Ziffer, die erkennen Sie normalerweise, okay, das macht gar kein Problem. Wenn die ziemlich schnell danach kommt, erkennen Sie die auch. Wenn aber dieser Zeitabstand zwischen 1 und 2, den zwei Ziffern, wenn der größer wird, dann wird es kritisch. Dann gibt es diesen Attentional Blink oder diese kurzfristige Ausschaltung der Aufmerksamkeit. Also Sie konzentrieren sich auf Reiz Nummer 1, wissen genau, da kommt noch ein zweiter, den müssen Sie erkennen. Wenn man aber da irgendwas dazwischen blendet als Ablenkungsreize, dann fällt es Ihnen schwer, Ziffer Nummer 2 zu erkennen. Und da gibt es ganz klare wahrnehmungspsychologische, möchte ich schon fast sagen, Gesetzmäßigkeiten. Und da haben die Wahrnehmungspsychologen immer gesagt, ihr lieben Freunde, unter diese, das ist so ungefähr eine halbe Sekunde, unter diese Zeit kommt ihr nicht runter. Und dann kam in der Arbeitsgruppe von Davidson ein interessanter Psychologe, Frau Slater, auf die Idee, das müsste eigentlich gehen, das lassen wir Leute mal meditieren und schauen, was da eigentlich passiert. Wenn die Leute Meditationserfahrung hatten, dann entdeckten sie eben diese zweite Ziffer häufiger, sie machten weniger Fehler. Also die macht es besser als die, die kein Training haben. Da könnte man sagen, na gut, weiß man nicht recht, Stichproben, Auswahlfehler oder sonst irgendetwas. Und jetzt hat man Leute über 8 Wochen hin trainiert in Vipassana-Meditation und dann mit denen diesen Test gemacht. Vorher hat man den Test gemacht, Training und dann diesen Test wieder. Und dabei kam dann heraus, dass die Meditationseffekte in der Tat da waren, dass die Leute offensichtlich jetzt hier in der Lage waren, diesen zweiten Reiz zu entdecken. Man hat gleichzeitig ein EEG gemessen und kam dann auf die Lösung, warum das da funktioniert. Das heißt, wir haben nur eine bestimmte Kapazität an Aufmerksamkeit. Wir können die auf diesen oder auf jeden Punkt richten. Und wenn da irgendetwas dazwischen kommt, ist die Aufmerksamkeit für Punkt 2, die ist weg. Jetzt ist bei der Meditation wahrscheinlich Folgendes passiert und so sehen auch die EEGs aus, dass sich die Personen wirklich auf den ersten Reiz konzentrieren, sich nicht ablenken lassen durch alles, was dazwischen geschossen wird, sondern die warten nur, da muss noch eine zweite Zahl kommen. So praktisch das Ausblenden eben dieser unangebrachten, nicht relevanten Reize war eigentlich das, was deren Hirne gelernt haben. Und nun geht die ganze Geschichte noch etwas weiter. Ich bleibe jetzt mal so ein bisschen bei diesem Beispiel, um Ihnen das zu verdeutlichen, wie fein und wie interessant eigentlich die Veränderungen sind. Das ist eine Arbeitsgruppe in der Psychiatrie in Frankfurt. Die haben diese Untersuchung gemacht. Das ist die Arbeitsgruppe von der Frau van Looyen. Die hat Meditierende untersucht. Die waren etwa, glaube ich, 50 Jahre alt. Hat Nicht-Meditierende der gleichen Altersstufe untersucht und junge Leute, die waren 25 Jahre alt. Und da kam jetzt Folgendes dabei heraus, das sind die Meditierenden, hier sind die Abstände. Schauen Sie einfach nur mal, wie die Kurven laufen. Da gibt es einen sehr, sehr klaren Niveauunterschied. Die Meditierenden machen wesentlich weniger Fehler als die anderen, die Nicht-Meditierenden. Die Nicht-Meditierenden, die waren eigentlich vom Alter her nicht so gut drauf. Also es gab eine Abhängigkeit vom Alter. Je älter man wird, desto schwerer fällt einem diese Attentional-Blink-Aufgabe. Die Jungen waren auch nicht so besonders gut, aber die waren schon besser als die Älteren. Und die Allerbesten, besser als die Jüngsten und besser natürlich als die Altersgenossen, ohne Meditationserfahrung, das waren die Meditierenden. Also da hat es offensichtlich einen Effekt gesetzt, ja, in einem Bereich, wo es wirklich in der Tat also um das Ausblenden von ablenkenden Reizen geht. Ich will es nicht weiter vertiefen, aber das sind zumindest erste Ansätze, die hier verdeutlichen, dass man mit sehr, sehr feinkörnigen psychologischen Methoden hier doch irgendwelche Effekte dann sehen kann, die von der Meditation verursacht, kann man in diesem Falle wirklich sagen, worden sind. So, die Einübung von Achtsamkeit und die Emotionsregulation. Also dabei wird Folgendes gemacht: Man richtet die Aufmerksamkeit eben auf die momentanen Empfindungen, man geht nicht in die Vergangenheit, nicht in die Zukunft hinein, sondern man bleibt eben bei dem, was im Augenblick abläuft und enthält sich hier natürlich jedweder Bewertung. Das sieht man natürlich jetzt ziemlich schlecht. Das kann man in irgendwelche, ich werde es so ein bisschen erzählen, ja, was man da hier so sehen könnte und was eigentlich die Aussage dieses Bildes sein soll. Man kann jetzt Emotionen positiver Natur hernehmen, man kann Emotionen negativer Natur hernehmen und untersuchen, was passiert mit Meditationserfahrenen, was geschieht in deren Gehirnen. Und hier kommt eigentlich wieder ein ganz interessanter Befund heraus in der Arbeitsgruppe von Pierre Ranville in Montreal, also durchgeführt mit Zen-Meditationserfahrenen Personen, dass eben deren graue Substanz eben dicker war, je geringer sie eben an Schmerzempfindlichkeit berichteten. Und die haben in der Tat also dann auch veränderte morphologische Strukturen in den Regionen, die irgendetwas mit dem Schmerz zu tun haben. Das ist natürlich eher für die Spezialisten hier der somatosensorische Kortex Nummer 2 und hier der anteriore Zingulum. Also für diejenigen, die das nicht wissen und nichts von Anatomie verstehen, macht das gar nichts, wenn sie das nicht wissen oder nicht verstehen. Wichtig ist hier nur, dass in der Tat hier zu Veränderungen kommt, die offensichtlich auch irgendetwas mit der morphologischen Struktur zu tun haben. Und ich glaube, ich will Sie jetzt nicht weiter mit diesen Bildern belästigen, sondern Ihnen eigentlich nur sagen, was das Grundergebnis dieser Untersuchung ist, und daran will ich dann anknüpfen und weitere Schlussfolgerungen ziehen. Man kann Schmerzreaktionen natürlich jetzt erzeugen, dadurch, dass Sie irgendwelche Elektroden auf die Haut setzen und dann eben bei den Meditierenden schauen, ob sie in der Lage sind, ja, wenn sie sich mit ihrer Aufmerksamkeit auf den Schmerzort richten und eben sagen, der Schmerz geht vorbei, bitte die Volatilität der Emotionen, dann eben passiert Folgendes. Das sind Personen, die Achtsamkeitsmeditationserfahrungen hatten im Vergleich zu irgendwelchen Kontrollgruppen. In dem Bereich, in dem unsere Leibgefühle repräsentiert sind im Körper, die sollten ja darauf achten, ja, was eigentlich jetzt in ihrem Körper abläuft, da finden wir eine verstärkte Aktivität. In den Kontrollinstanzen, die im Wesentlichen also im präfrontalen Kortex liegen, das wären also praktisch hier, das wäre der insuläre Kortex für diejenigen, die sich da so ein bisschen auskennen, und hier oben diese blauen Strukturen, das wären eigentlich jetzt die Kontrollinstanzen, die hier in unserem Stirnhirn verborgen liegen. Und da kommt nun ein ganz interessantes Bild heraus, dass auf der einen Seite wegen der Konzentration auf die Leibgefühle eine verstärkte Aktivität in diesem Bereich, im insulären Bereich, und weil man eben nicht direkt jetzt kontrollieren soll, sondern das soll man ja eben sein lassen, ja, eben eine Minderung der Aktivität in diesen Kontrollinstanzen. Und das ist das, was man eigentlich sehr häufig jetzt sieht, wenn wir Hirnbilder anschauen, von Meditierenden, von Nicht-Meditierenden, bei ganz bestimmten Aufgaben, dass eben jetzt in ganz bestimmten Hirnarealen Aktivierungen zu lokalisieren sind, die etwas mit dem Spezifischen der Aufgabe zu tun haben. Also unsere neuen Methoden hier, die sind eigentlich insofern sehr interessant, als man da dann doch sieht, also wo sich das nun im Hirn abspielt, ja, was sich phänomenologisch berichten lässt, eben wenn Leute in Meditationszuständen sind. Und der nächste Vortrag von Frau Britta Hölzl und von Herrn Uli Ott werden zeigen, also wie das nun also im Gehirn sich verändert, die Struktur des Gehirns verändert sich. Und das sind ganz neue Erkenntnisse, über die wir selber sehr, sehr erstaunt sind, aber die Befunde mehren sich. Ich komme nun zum Schluss. Und zwar zum letzten Punkt, Meditation und Bewusstseinsforschung. Ich zeige Ihnen nochmal dieses Schema hier von Piron. Wenn ich die ganzen Studien, die es jetzt gibt, Revue passieren lasse zur Meditation und vergleiche das hier mit dieser Abstufung der Tiefe der Meditation, kommen wir eigentlich mit dem, was wir wissen, nur so weit. All das, was hier unten passiert, Klarheit, Verbundenheit, dann die Ich-Auflösung und so weiter, die nicht pathologische Ich-Auflösung, da wissen wir eigentlich nicht, ob es da irgendwelche neuronalen Signaturen gibt und was da eigentlich passiert. Es gibt ein paar Hinweise, aber da sind wir, glaube ich, erst hier bis zu dieser Stufe angekommen. Und Herr von Brück wird heute in seinem Abendvortrag sicher etwas darüber sagen, eben über solche Phänomene wie eben Ich-Auflösung und ähnliche Prozesse mehr. So ungefähr könnte man sich das jetzt nun vorstellen. Es geht ja um dieses Und, Meditation und Wissenschaft. Das Und macht große Schwierigkeiten. Das könnte man natürlich überlegen. Wo sind denn überhaupt schon Anhaltspunkte, die uns weiterhelfen oder die auch unsere Spekulation ein bisschen beflügeln? Also, was wir eigentlich weiterhin verfolgen sollten, ist auf der biologischen Ebene nach neuronalen Signaturen der Introspektion zu suchen. Also, dass man wieder nicht auf der großen Massenstatistik herumreitet und diese Ergebnisse breitwalzt, sondern dass man wirklich auf die individuellen Daten, also N ist gleich 1, also mit dem Einzelfall arbeitet und schaut, ob man da irgendetwas Neues herausfindet. Dann ein ganz neues Feld, das ist die Neuroplastizität, darüber wird sicher auch noch gesprochen werden, also in diesem Kongress. Das ist das, was sich dann eigentlich aufbaut. Hier habe ich die ganzen Substrukturen, die plastisch genug sind, ja, um neue Formen der Selbstregulation aufzubauen. Jetzt komme ich mehr in den psychologischen Bereich hinein. Denn darum geht es ja primär mal, also, dass ich weiß, also was mein Selbst ist, was ich bin. Das nützt mir nur dann irgendetwas, wenn ich auch Veränderungen sehe, wenn ich Veränderungen herstellen kann, wenn ich hinein kann in irgendwelche Situationen und gleichzeitig auch wieder heraus kann. Und das wäre dann eigentlich auch eine Möglichkeit, sich mal von dieser Ich-Zentriertheit zu lösen. Natürlich nicht aufzulösen, sondern sich einfach mal zu lösen davon. Und dann geht es natürlich weiter in den sozialen Bereich hinein, von Offenheit, Toleranz und Mitgefühl. Das wären ja nun wirklich wieder ganz bestimmte buddhistische Ideale. Wenn ich meine Arbeit auf diesem Gebiet, die läuft nun also schon seit 20 oder 25, 30 Jahren, Revue passieren lasse, dann gibt es eine Sache, die mich immer und immer wieder erstaunt. Wie hoch eigentlich unsere biologischen Ressourcen sind. Die sind noch nicht ausgeschöpft. Und ich habe immer so den Eindruck, da stehen wir doch erstmal am Anfang, eben diese Ressourcen auszuschöpfen. Denn unsere Biologie, glaube ich, gibt mehr her, als wir uns überhaupt träumen lassen würden. So, und das ist eigentlich etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt, dass man das vielleicht verwirklicht, was dann Herr Metzinger wahrscheinlich auch in seinem Vortrag hier thematisieren wird. Auf der einen Seite, auf der Wissenschaftsseite brauchen wir so etwas wie eine intellektuelle Redlichkeit und auf der Seite der Spiritualität, da brauchen wir so etwas wie eine aufgeklärte Spiritualität. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Kongress hier dazu beiträgt, dass wir noch diese ganzen Bilder, diese ganzen Phantasmata noch vielleicht ein bisschen weiter ausbauen, ein bisschen weiter konkretisieren. Und die Frage ist, gehen diese beiden Bereiche, Meditation im Allgemeinen, Wissenschaft im Allgemeinen, gehen die zusammen? Und da ist meine ganz klare Antwort ja. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.